Inforadio Podcast.
Terror von rechts, Unglaubliches erfahren wir in diesen Tagen. Ständig werden neue Einzelheiten bekannt. Eine Gesamtbewertung ist sicher erst in Wochen, wenn nicht gar in Monaten möglich. Haben nicht viel zu viele Menschen unter diesem braunen Gedankengut bis heute leiden müssen? An diesem Donnerstag wurde zum Beispiel in der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in der Cora Berliner Straße am Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Buch vorgestellt, das mich bei der Lektüre sehr bewegt hat, das an dieses Leiden erinnert. Es handelt von jüdischen Frauen, die nationalsozialistischen Ärzten in einem speziellen Gebäude auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau als Versuchskaninchen dienten. So muss man das sagen. Titel: Die Frauen von Block 10, medizinische Versuche in Auschwitz. Hoffmann und Kampe, 22,99 Euro. Der Autor dieses Buches ist heute mein Gast. Geboren vor 60 Jahren in Speyer, studierte er in Tübingen Germanistik, Kultur- und Politikwissenschaft, promovierte 1980 in Germanistik. Er arbeitet als Journalist beim Schwäbischen Tagblatt. Frühere Buchveröffentlichungen von ihm wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Joachim Lang.
Guten Tag.
Herr Dr. Lang, das Schicksal der Frauen in Auschwitz, an denen die Nazis medizinische Versuche unternahmen. Sie arbeiten schon sehr lange an diesem Thema, dem Sie, glaube ich, in der Medizinstadt Tübingen erstmals begegnet sind.
So ist es. Zum ersten Mal bin ich einem August Hirt, das ist ein Anatomieprofessor, begegnet. Also nicht persönlich begegnet, sondern in der historischen Betrachtung. August Hirt, der ist Ende 1944 nach Tübingen gekommen und so deutlich muss man das sagen, August Hirt war ein Verbrecher. Er hat an Menschen experimentiert im Konzentrationslager in Natzweiler im Elsass. Und er selber war, Straßburg war zu dieser Zeit eine besetzte Stadt, er war Professor in Straßburg. Die Universität hieß dort Reichsuniversität Straßburg.
Es geht um diesen Herrn Professor Hirt, der ein Anatomieprofessor war und der in Auschwitz Skelette angefordert hat, um sie einer Sammlung in Straßburg hinzuzufügen. Diese Menschen wurden in Natzweiler dann eben umgebracht. Es sollten Schädel von Jüdinnen und Juden dort ausgestellt werden in dieser Sammlung.
Er hat dazu zwei Anthropologen nach Auschwitz geschickt. Und die haben dort Frauen und Männer ausgewählt und nach Straßburg deportieren lassen.
Sie haben akribisch recherchiert. Welches sind Ihre Quellen?
Es sind ganz unterschiedliche Quellen, um es ganz allgemein zu sagen. Es sind schriftliche Quellen und es sind mündliche Quellen. Die schriftlichen Quellen, das sind zum einen Gerichtsdokumente. Nach dem Krieg sind ja verschiedene Prozesse angelaufen, zum Beispiel gegen den einen Mediziner, um den es ging, gegen Karl Klauberg, und der andere Mediziner war Horst Schumann. Das waren zwei große Verfahren und zu diesem Zweck, vor allem zu diesem Verfahren gegen Klauberg, sind sehr viele Zeugen gesucht und aber auch gefunden worden. In diesem Fall Zeuginnen.
Und Sie haben auch mit den wenigen, die noch leben, also teils sind die ja 99 Jahre alt, noch sprechen können.
Ich habe mit einigen wenigen sprechen können. Sie können sich das ja vorstellen, wenn Sie die Zeit bedenken, wie viel vergangen ist bislang. Es sind hochbetagte Frauen. Die jüngste von diesen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ist 90 Jahre alt und die älteste 99 Jahre. Es war natürlich sehr schwierig, diese Frauen zu finden, denn sie sind damals aus verschiedenen Ländern nach Auschwitz deportiert worden und nach ihrer Befreiung sind sie in alle Welt hingezogen, weil sie auch dort, wo sie herstammten oder wo sie herkamen, keine Heimat gefunden haben. Ich fand Frauen in Frankreich, in den Niederlanden und in den USA.
Bei der Vorstellung des Buches haben Sie gesagt, Sie hätten keine missionarischen Absichten damit. Was war also die Motivation für dieses Buch?
Meine Hauptmotivation war, diesen Frauen ein Denkmal, also im weitesten Sinne dieses Wortes Denkmal zu setzen, dass man über die Geschichte reflektieren kann, die diesen Frauen widerfahren ist, auch, dass man sehen und verstehen kann, dass diese Frauen mehr sind als Auschwitz-Opfer. Die hatten eine Herkunft und, so werden sie überlebt haben, sie haben dann auch noch ein Nachleben. Und das, meine ich, muss man im Gesamten betrachten. Und daran möchte ich erinnern, das finde ich eigentlich Zweck genug für so ein Buch.
Und das ist auch natürlich Gegenstand dieses Gespräches. Rein statistisch, es waren etwa 800 Frauen, die dort in diesem speziellen Block 10 in Auschwitz interniert waren. Erstmal zur Erklärung, Block 10, was war das?
Block 10 muss man sich vorstellen, in der Größe, sieht aus wie ein Kasernengebäude. Es ist ein zweistöckiges Backsteingebäude. Und wo steht es? Es steht mitten im Stammlager Auschwitz. Stammlager Auschwitz, das heißt, es gibt verschiedene Lager Auschwitz. Das Stammlager war das, was als erstes errichtet wurde. Das war früher eine polnische Kaserne, die umgebaut wurde. Es sind 20 solche Backsteingebäude. Und zu der Zeit, als dieser Block 10 eingerichtet wurde, das war im April 1943. Zu dieser Zeit waren in diesem Stammlager nur Männer.
Ab Ende März 1943 wurden dann Frauen aus vielen europäischen Ländern dort interniert. 300, mehr als 300 haben überlebt. Das heißt, da sind 400 zu Tode gekommen. Wie? Ich glaube, zum Teil eben auch erst danach. Bitte schildern Sie uns das.
Die Frauen sind zwischen April und September aus verschiedenen Deportationszügen selektiert worden bei ihrer Ankunft und in das Lager gebracht. Und dort haben die Ärzte zunächst mal die Frauen genauer beurteilt nach ihren Kriterien, ob sie für die Versuche, für die sie vorgesehen hatten, geeignet sind. Da fand schon eine Selektion statt. Also ich muss die Begrifflichkeit wählen, damit Sie wissen, um was es geht, so wie sie gemeinhin auch damals verwendet wurde. Diejenigen Frauen, die nicht für die Versuche herangezogen wurden, die wurden sofort nach Birkenau gebracht. Und in Birkenau, das weiß man ja, da waren die harten Arbeitskommandos und sehr schlimme Lebensbedingungen. Die meisten Frauen sind entweder gestorben an Entkräftung oder sie sind auch ermordet worden an Ort und Stelle oder sie haben schlimme Krankheiten sich zugezogen und sind dann gleich ins Gas geschickt worden.
Was war das Hauptziel, das die Nazis dort verfolgten mit dieser speziellen medizinischen Station?
Man muss sich das als einen Entwicklungsprozess auch vorstellen. Zunächst mal ist diese, wie es damals auch genannt wurde, diese Versuchsstation eingerichtet worden für den Gynäkologen Karl Glauberg. Karl Glauberg hatte Himmler ein Verfahren vorgeschlagen, wie er Frauen sterilisieren kann, ohne sie operieren zu müssen. Es ging darum, um eine effektive Methode zu finden, wie das sehr schnell vor sich gehen kann. Und dazu hat er Frauen aussuchen lassen an der Rampe nach den Kriterien verheiratet und Kinder. Das heißt, er ist zunächst mal davon ausgegangen, dass verheiratete Frauen mit Kinder, dass die fruchtbar waren. Er wollte eine Methode entwickeln, um Frauen zu sterilisieren. Und es ging da nicht darum, jetzt mit einer hochmedizinischen Methode vorzugehen, sondern das war brutal schnell. Also das ging per Augenschein.
Trotzdem nochmal das darüber hinausgehende Ziel bedeutete doch, man wollte verhindern, dass sich Juden in den besetzten Gebieten fortpflanzen.
Das war auch ein Ziel gewesen. Man muss sich das vorstellen, dass auch bei vielen Überlegungen und Ziele der Nazis, das war oft ein Konglomerat von Vorstellungen, was sich da bündelte. Es gab noch einen zweiten Arzt, das war der Horst Schumann. Der hatte die Aufgabe übernommen, das ist ihm übertragen worden, im Gegensatz zu Glauberg, der von sich aus den Vorschlag unterbreitet hat. Horst Schumann, der sollte Jüdinnen und Juden sterilisieren mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Und das ist im Zusammenhang einer Überlegung entstanden, unter anderem von dem oberen Mediziner Brack und noch ein paar andere. Wie können wir Juden als Arbeitssklaven oder auch andere Bevölkerungsgruppen in Osteuropa, wie können wir die als Zwangsarbeiter benutzen und trotzdem ausschließen, dass sie sich vermehren?
Gehen wir mal näher ein auf das, was dieser Professor Dr. Med, man muss sich das ja fast auf der Zunge zergehen lassen, so zynisch ist das ja, dass der diese Titel trägt, da machte. Was hat dieser Mann mit den Frauen dort gemacht? Sie zögern jetzt, weil Sie dann nicht so in der Öffentlichkeit drüber reden wollen, glaube ich.
Es ist schwierig, in die Details zu gehen. Das geht mir nicht so ganz leicht von der Lippe. Seine Absicht war, eine Methode zu finden, wie kann ich Frauen sterilisieren, ohne einen operativen Eingriff zu machen. Und zu diesem Zweck hat er durchaus auch auf gängige medizinische Verfahren zurückgegriffen und die für seine Zwecke in diesem Sinne tatsächlich auch instrumentalisiert. Er hat eine Flüssigkeit entwickelt, mit Hilfe derer er die Frauen sterilisiert hat, indem er eine Einspritzung gemacht hat in die Gebärmutter, und diese Flüssigkeit hat sich dann in die Eileiter verteilt. Und die Absicht war, dass die Eileiter verkleben und durch entzündliche Prozesse zusammenwachsen, also die Eileiter unpassierbar zu machen.
Klauberg hat zwar das Gegenteil behauptet, aber für die Frauen muss das doch eine Tortur gewesen sein.
Das war natürlich eine Tortur aus mehreren Gründen, denn Frauen wurde nicht gesagt, was passiert. Sie wussten überhaupt nicht, was mit ihnen geschieht. Es wurde nicht gesagt, wir sterilisieren euch. Man muss sich das auch so vorstellen, die Frauen haben sich ihr Wissen durch eine Unzahl von Gerüchten gebildet. Und manche dieser Gerüchte beinhalteten eben, dass in dieser Flüssigkeit möglicherweise Samen enthalten sind und dass sie auf die Art und Weise befruchtet werden. Und wenn man dann weiß, dass jeder, der schwanger war in Auschwitz, damit rechnen musste, dass er vergast wird, da entstehen ungeheure Ängste. Also allein schon vor Klauberg zu liegen auf dem gynäkologischen Stuhl, das war schon Schmerz genug und nicht erklärt zu bekommen, um was es da geht.
Aber es hat eben auch richtig furchtbare Schmerzen dann verursacht, was er da gemacht hat.
Genau, das ist noch hinzugekommen und das hat es auch verstärkt. Die Regel war, dass allein schon dieser Vorgang, dieses Einspritzen, was ja doch mit einem gewissen Druck gemacht wurde. Und Klauberg war kein Mann, der besonders zartfühlend mit den Frauen umgegangen ist. Das war pure Gewalt. Hinterher waren die Frauen 3 Tage bettlägerig gewesen mit hohem Fieber. Sie hatten so große Schmerzen, dass sie sich zum Teil in diesen 3 Tagen kaum vorwärts bewegen konnten. Es herrschten dort auch keine 100%ig sterile Verhältnisse. Es gab dann auch Fälle, wo sekundäre Entzündungen entstanden und daraus sich schwere Krankheiten bildeten.
Sie deuten das ja an, also der war absolut kein Menschenfreund. Also er war zwar ein Arzt, aber kein Menschenfreund. Also er hat zwar darauf bestanden, dass diese Frauen dort blieben, also um sozusagen Langzeitbeobachtungen zu machen, ob seine Methode eben auch funktioniert hat. Aber die Frauen hörten eben auch aus seinem Operationsraum ihn rufen, sind die Säue auch sauber? Also das heißt, der hat die wie Tiere behandelt. Und Sie haben es wahrscheinlich auch so empfunden.
Sie haben das so empfunden. Ihnen war ja auch eingebläut worden, dass Sie nicht in Augenhöhe mit den Ärzten, mit dem SS-Personal umgehen durften. Und eine menschliche Umgangsweise war im Lager für die meisten dieser Ärzte eigentlich ziemlich fremd. Also es gab nur Ausnahmesituationen, wo tatsächlich mal so ein Funken von Verständnis und Menschlichkeit übergesprungen ist.
Einen weiteren Arzt hatten Sie schon erwähnt, Horst Schumann. Der hatte dasselbe Ziel, also Frauen wie Männer sterilisieren, aber er probierte es eben mit hochdosierten Röntgenstrahlen.
Horst Schumann hatte im Grunde genommen gar keine Ahnung, was er eigentlich tut. Also er hatte das aufgetragen gekriegt, dass er mit Röntgenstrahlen sterilisiert. Er hatte keine Ahnung, welche Dosis er eigentlich verwenden soll. Und er hat, so muss man das eigentlich sagen, wie wild eigentlich bestrahlt. Er hat lange Kolonnen von Frauen und Männern kommen lassen und hat ausprobiert, ohne sich auch weiter zu kümmern, was mit den Frauen und Männern geschieht hinterher. Denn im Gegensatz zu Klauberg war er nicht daran interessiert, über längere Zeit hinweg Kontrollexperimente zu machen, ob das überhaupt funktioniert hat oder nicht.
Und was ist mit diesen Frauen und Männern dann passiert?
Horst Schumann hat 2 Versuchsreihen durchgeführt. Die erste Versuchsreihe war eigentlich ein reines Mordprogramm. Er hat sterilisiert mit den Strahlen, und was mit den Frauen weiter geschehen ist, hat ihn weiters gar nicht mehr gekümmert. Er selber hat irgendeine ansteckende Krankheit gehabt und war ein paar Monate lang nicht einsatzfähig. Und er hat dann im April 1943 nochmal ein neues Versuchsprogramm gestartet. Und es sah so aus, dass er in Block 10 Frauen ausgewählt hat. Er hat die zu dieser Röntgenbomben, so nannte er das, oder so hieß das damals, geschickt, hat sie bestrahlt. Und um eine Kontrolle zu haben, ob die Strahlen auch wirksam waren, hat er Häftlingsärzte, das waren Häftlinge, die eine ärztliche Ausbildung hatten, beauftragt, Eierstöcke herauszuoperieren, um dort zu kontrollieren, ob die Strahlen gewirkt haben.
Horst Schumann hat operieren lassen, also das hat er dann nicht selber gemacht. Sie sprechen damit das Thema an, Häftlingsärzte mussten dort praktizieren, die waren sehr unterschiedlich. Zum Beispiel hat Schumann den polnischen Arzt Dr. Władysław Dering operieren lassen, ein Häftling, Antisemit, der sich da wie so ein Metzger benommen hat.
Ja, so muss man das wirklich ausdrücken und so haben das die Frauen auch selber beschrieben. Er hatte das Bestreben, bei den SS-Ärzten sich als qualifizierter Arzt zu profilieren. Ihm war auch versprochen worden, dass er möglicherweise aus Auschwitz entlassen werden könnte, was dann tatsächlich auch geschehen ist im Herbst 1944. Und er hat beiläufig zu Schumann gesagt, dass er in 10 Minuten solche Operationen machen kann, einen Eierstock herausoperieren, was ein wahnsinniges Tempo ist. Das können Ärzte besser beurteilen als ich. Ich bin kein Mediziner. Aber man kann es auch im Verhältnis dazu sehen, was andere Häftlingsärzte dazu gesagt haben.
Er hat übrigens auch Männer kastriert, muss man sagen. Er hat ihnen also Hoden herausoperiert. Es gab noch einen anderen Arzt, der dort mitgewirkt hat, Maximilian Samuel. Der hat allerdings die Frauen offenbar beruhigt und tatsächlich haben ja einige von denen, die er operiert hat, später noch Kinder bekommen.
Ja, also als Häftlingsarzt musste man natürlich genau überlegen, wie man sich in so einem Lager verhält. Zum einen ist eine solche extreme Bedingungen, in denen man in erster Linie mal an sich selber denken muss. Es geht ja ums pure Überleben. Dort in dieser Situation auch noch an den Nächsten zu denken, das ist sehr schwierig und da tun wir uns als Nachgeborene natürlich sehr leicht.
Ja, und der Samuel hat eben Familie offenbar im Lager gehabt.
Genau, also Samuel, es war eigentlich schon bemerkenswert, dass er überhaupt ins Lager gekommen ist, weil er über 60 Jahre alt war. Das war ein Alter, da sind die meisten an der Rampe selektiert worden und direkt ins Gas geschickt worden. Aber offenbar hatte man schon von Anfang an gedacht, ihn als Arzt, es gab ja so viele Ärzte auch nicht, ihn dort einsetzen zu können. Und er ist dann eben auch als Häftlingsarzt in Block 10 eingesetzt worden.
Seine Tochter war ebenso in Auschwitz und natürlich hat er versucht, durch Wohlverhalten, und das kann man ja auch verstehen, das Leben seiner Tochter zu retten, was aber eben leider nicht gelungen ist. Dieser Maximilian Samuel ist schließlich erschossen worden. Warum?
Maximilian Samuel musste mehrere Experimente ausführen. Zum einen musste er für Schumann Frauen operieren, die Eierstöcke herausoperieren. Und dann gab es einen anderen Arzt, das war der Eduard Wirz. Der hatte sich vorgenommen, bei der Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs vorwärts zu kommen, da einen Beitrag zu leisten und hat dafür den Maximilian Samuel eingesetzt. Und ab einer gewissen Zeit war dieses Experiment, so stelle ich mir das vor, von dem Programm abgeschlossen. Und Samuel war Geheimnisträger. Und da war nur nicht die Frage, was soll mit Samuel weiter geschehen? Es gibt in der Literatur Vermutungen, dass er möglicherweise Obstruktionen betrieben hat. Also, dass er möglicherweise nicht genau das gemacht hat, was diese Ärzte ihm aufgetragen haben. Ich glaube das nicht.
Und man muss natürlich auch wissen, dass dieser Eduard Wirz, also de facto war das sozusagen der Chefarzt dort und der war auch zuständig für die Selektion der Menschen direkt an der Rampe. 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Dr. Hans-Joachim Lang, Journalist, Buchautor. Das Buch heißt Die Frauen von Block 10, medizinische Versuche in Auschwitz, Hoffmann und Campe, 22,99 €. Herr Dr. Lang, Sie widmen sich in Ihrem Buch auch dem Leben und dem Überleben dort in diesem Block 10 in Auschwitz. Man fragt sich ja, wie Menschen mit einer solchen Situation überhaupt fertig werden können. Und erst einmal ganz allgemein, man könnte ja annehmen, diese Frauen seien untereinander total solidarisch gewesen und hätten sich gegenseitig geholfen. Aber sie beschreiben die Situation dort durchaus als konflikthaltig, es sei eine gereizte Atmosphäre gewesen.
Gemeinhin wird es auch so beschrieben, dass das eine solidarische Gemeinschaft war, denn es gab ja vieles, was verbunden hat und vieles, wogegen man gemeinsam angekämpft hat. Das mag in vielen Situationen tatsächlich auch so gewesen sein. Aber ich möchte einfach nochmal daran erinnern, wie die Lebensbedingungen überhaupt aussahen. Zunächst mal die Lebenssituation im Gebäude, nur mal ohne Auschwitz drumherum zu bedenken. Die Frauen, wir sprachen schon davon, dass es etwa 400 waren, die jeweils gleichzeitig im Gebäude waren. Die hatten ja keine Einzelzimmer. Es waren zwei große Räume, in denen jeweils etwa 200 Frauen lebten. Große Räume heißt, das war jeweils ein Raum von 250 Quadratmeter. Das ist für diese Menge ungeheuer wenig. Die Frauen waren dort in dreistöckigen Betten untergebracht. Und so ein Bett, das war der einzige Privatraum, den die überhaupt für sich hatten. Und in diesem Raum waren die den ganzen Tag über. Den ganzen Tag und eine ganze Nacht. Und wenn man sich mit menschlichem Zusammenleben beschäftigt, kann man sich das vorstellen, dass allein diese Situation, selbst in einer Jugendherberge, dass das zu Konflikten führt, bei ganz unterschiedlichen Herkommen.
Ja, das mit der unterschiedlichen Herkunft ist ja interessant. Also es gab offenbar Konflikte zwischen den westeuropäischen und den osteuropäischen Jüdinnen?
Die gab es, denn es gab ja schon mal große sprachliche Probleme, um miteinander kommunizieren zu können. Die Frauen, die kamen aus Polen, aus der Slowakei, aus Ungarn, aus Niederlande, aus Belgien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Österreich.
Also Griechenland.
Und Griechenland noch dazu. Und die konnten untereinander sich überhaupt nicht verständigen. Es gab auch ganz unterschiedliche soziale Herkünfte. In Osteuropa lebten die meistens in ländlichen Gemeinden oder in Kleinstädten auf der sozialen Hierarchie vielleicht eher der Unterschicht zuzuordnen, während die niederländischen Frauen beispielsweise aus dem gehobenen Bürgertum stammten. Auch das führt ja im normalen Leben schon zu ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen. Und dann eben kam Auschwitz dazu noch.
Ja, ich will das jetzt auch keineswegs hier hervorheben, um da eine denunziatorische Absicht zu verfolgen, sondern es geht mir wirklich darum, wie verhalten sich Menschen in solchen Situationen. Es gab eben dort auch eine gewisse Hierarchie unter den Häftlingen. Also es gab zum Beispiel Blockälteste, Stubenälteste. Auch diese Blockältesten waren nicht immer die feinfühligsten, muss man mal vorsichtig sagen, glaube ich.
Es gab ganz unterschiedliche Blockälteste. Es gab einmal eine Häftlingsärztin als Blockälteste, die mit großem Verständnis für die anderen Bewohner aufgetreten ist. Und es gab eben auch Blockälteste, die völlig überfordert waren. Also wenn man es mal ganz neutral von außen beurteilt, die waren völlig überfordert mit der Situation. Da will ich noch gar nicht darüber reden, ob das jetzt eher gutartige Menschen waren oder vielleicht auch in sich ein gewisses Gewaltpotenzial oder Aggressionspotenzial hatten. Die waren einfach überfordert mit dieser Situation. In diesen beengten Verhältnissen, mit dem Druck von außen, auch wiederum von der SS, Disziplin, Ordnung und so weiter, was die Kategorien alle heißen, dort zu sorgen. Und das seien sie meistens auch nur durch Gewalt durchsetzbar.
Was ja wichtig ist, man muss sich das einfach psychologisch mal vorstellen. Sie zitieren eine der Frauen, die sagte, im Grunde haben wir nur dem Tod entgegengelebt. Und das erklärt vielleicht eben auch bestimmte Verhaltensweisen. Andererseits berichten sie von abendlichen Kulturveranstaltungen der internierten Frauen. Und sie sprechen ein Thema an, und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass sie es ansprechen, Sexualität im Umfeld von Auschwitz. Sie fragen nämlich, geht das überhaupt? Darf man darüber berichten als jemand, der nicht dabei war? Wie bedeutsam, ja, wie notwendig war so etwas wie Sexualität dort?
In einem Raum, in dem man so eng beieinander lebt, in dem alles Private, was überhaupt gibt, gewissermaßen öffentlich ist, kann man eigentlich auch gar nicht ausschließen, dass es zu ganz unterschiedlichen Begegnungsformen unter den Frauen gekommen ist. Das ist ja ganz klar. Wir sind Leute, die in dieser Extremsituationen sehr ängstlich sind, die Trost bedürfen. Es gibt Frauen, die sind vielleicht auch etwas eher dazu geneigt, dass sie Trost spenden können, dass sie selber eine größere Ruhe ausstrahlen. Und selbstverständlich kommen dort alle Facetten des menschlichen Lebens, soweit die dort in diesem Raum überhaupt zum Tragen kommen können. Also dort gibt es alles und man kann das natürlich auch nicht verschweigen oder man sollte das ja nicht verschweigen, das ist ja auch völlig normal.
Von der Sorge um das schiere Überleben jetzt abgesehen, was war die größte Sorge der Frauen?
Im Grunde genommen muss man auf diese Frage ganz viele Antworten geben, weil die Lebenssituationen waren ganz unterschiedlich. Es gab eine Reihe von Frauen, die hatten beispielsweise, denen war es noch gelungen, bevor sie deportiert wurden, ihre kleinen Kinder, das waren ja meistens junge Frauen, ihre kleinen Kinder in ihren Heimatländern noch zu verstecken. Und entsprechend war natürlich das auch eine große Energie, überleben zu wollen und auch überleben zu können. Also die Gedanken kreisten immer wieder um die Kinder, können die versorgt werden, können die überleben. Das war auch zeitfüllend während des ganzen Aufenthaltes. Die Gedanken kreisten unablässig um dieses Thema. Und auch im Austausch mit anderen Kameradinnen sprach man darüber.
Es gab im Block 10 einen kleinen dreijährigen Jungen, Peter Dattel, der von allen bemuttert wurde. Und meist war es ja doch aber so, dass Frauen mit Kindern, Schwangere, ebenso gleich nach der Ankunft in Auschwitz in die Gaskammern kamen. Warum durfte der dort bleiben?
Im Grunde genommen weiß das überhaupt niemand. Das ist ein großes Wunder, etwas ganz Seltsames. Frauen mit Kindern hatten eigentlich gar keine Überlebenschance, wenn sie nach Auschwitz gekommen sind. Die sind mit ihren Kindern meistens sofort selektiert worden, um in die Gaskammer gebracht zu werden. Und nun gibt es diesen einen Fall von einer Frau mit einem dreijährigen Jungen, einer Berliner Frau, die wird in diesen Block 10 gebracht und kann mit diesem Jungen im Block 10 überleben. Wie ging das? Es wurden nicht alle Frauen in diese beiden Säle untergebracht. Es gibt auch einige Häftlinge, die als Pflegerin eingeteilt werden. Und so gab es im Erdgeschoss einen Raum, in dem nur Pflegerinnen waren. Und dort durfte zum einen die Frau mit ihrem kleinen Jungen leben und überleben. Es lebten dort auch noch zwei Frauen, die in einem Labor arbeiteten. Das waren hochqualifizierte Frauen, die als, ich sage es in Anführungszeichen, Sonderhäftlinge dort in dem Lager untergebracht waren. Und die hatten auch ihre zwei kleinen Buben dabei.
Was ist denn aus diesem Peter Dattel geworden?
Auch das gehört noch zu diesem Wunder dazu, denn Peter Dattel hat überlebt. Als das Lager Auschwitz geräumt wurde, sind die Frauen auf den sogenannten Todesmarsch geschickt worden. Das bedeutete, dass sie in verschiedene andere Lager geführt wurden, um der Front auszuweichen. Und auf diesem Todesmarsch hat Frau Dattel ihren kleinen Sohn verloren, beziehungsweise vielleicht war es auch so, dass andere ihn aufnehmen konnten. Er ist dann nach Tschechien gelangt und mit Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes konnte er nach einem Jahr seiner Mutter nach Berlin gebracht werden.
Herr Dr. Lang, als die Frauen, die dann auch noch eben diese Todesmärsche weg von Auschwitz, als die Rote Armee eben heranrückte, überlebten, nach Kriegsende in ihre Heimat zurückkehrten, da war zwar das Grauen von Auschwitz vorbei, aber das Leben war keineswegs wieder in Ordnung. Zunächst erstmal, sie wurden ja mit der grausamen Wirklichkeit konfrontiert, nämlich, dass ihre Familien oft eben in Auschwitz umgekommen waren. Das heißt, sie waren irgendwo völlig allein?
Die meisten Frauen ja. Es war vielleicht ein kurzer Moment, wo man dieses Freiheitserlebnis voll auskosten konnte. Aber die Frauen waren in den meisten Fällen nicht gesund nach Hause gekommen. Zum einen waren sie gezeichnet von den Experimenten, die sie erleiden mussten. Und zum anderen hatten sie sich noch eine Reihe von Krankheiten, schweren Krankheiten zugezogen. Sehr viele Frauen haben sich mit Tuberkulose infiziert und mussten sehr lange Zeit auch in Kliniken verbringen. Dazu kam die psychische Belastung dadurch, dass sie allmählich erfahren haben, wenn sie es nicht ohnehin schon im Lager erfahren hatten, dass ihre nächsten Verwandten, Angehörigen umgebracht worden waren. Die Frauen waren meistens junge Frauen. Das waren Frauen, die waren frisch verheiratet, zum Teil erst wenige Wochen verheiratet und hatten erleben müssen, dass ihre Männer umgebracht worden sind. Sie haben sie nie wieder gesehen. Und diese Situation war eben so, dass dann all dieses auf sie einstürzte, auch die Erfahrung, Eltern, Geschwister nicht mehr wiederzufinden. Und außerdem kamen sie oft zurück und sahen, dass die Wohnungen, aus denen sie vertrieben worden waren, von anderen besetzt waren. Es kam hinzu, dass sie mitbekommen haben, dass ihr Vermögen, was sie hatten, wenn sie welches hatten, dass das geraubt war, dass es verteilt war, dass da nichts war. Und in dieser Situation neu beginnen zu müssen oder überhaupt weiterleben zu können, das war furchtbar für sehr viele.
Das ausbleibende Mutterglück bei manchen, die dann eben wieder geheiratet haben, war natürlich ein Riesenproblem und manche zerbrachen an dieser Situation auch.
Es war eine ungeheure Belastung. Denn es waren junge Frauen, überwiegend junge Frauen, und wenn sie heiraten wollten und Kinder kriegen wollten, war das eben ein großes Handicap, überhaupt einen Mann zu finden. Und wenn sie einen Mann gefunden hatten, ihm die Wahrheit sagen zu müssen, das war eine enorme Belastung. Und außerdem war das auch so, dass viele gar nicht wussten, ob sie jetzt überhaupt steril sind oder nicht. Für sehr viele stand noch lange Zeit der Besuch zum Arzt im Vordergrund, um zu testen, ob es vielleicht nicht doch möglich ist, ein Kind zu kriegen, ob man das durch Operationen hinbekommen kann. Das war eine enorme Belastung.
Die Frauen haben natürlich versucht, eine Entschädigung zu bekommen. Das ist ein schwieriges Kapitel, weil es teilweise also sehr, sehr viele Jahre gedauert hat. Und im Rahmen dieser Versuche gab es Gutachten von deutschen Ärzten insbesondere, die das alles verharmlost haben.
Die Bundesrepublik hat sich nach fast 7 Jahren genötigt gefühlt, so eine Art Nothilfe zu gewähren für Opfer von Medizinversuchen. Und wer das dann tatsächlich auch in Anspruch nehmen wollte, musste sich deutschen Vertrauensärzten zur Untersuchung stellen. Und es war für die meisten Frauen eine enorme Überwindung, eben zu Ärzten gehen zu müssen, die nicht Ärzte ihres eigenen Vertrauens waren. Und es hing davon ab, wo die Frauen untersucht wurden. Also es gab einen sehr guten Arzt in Frankreich, der äußerstes Verständnis hatte für die Frauen. Und dann gab es auch wiederum Ärzte und Ärztinnen, die nicht sehr feinfühlig mit den Frauen umgegangen sind und auch die psychische Belastungssituation nicht so sehr bewertet haben.
Es gab ein Gutachten von einem israelischen Arzt, der dann mal deutlich sagte, dass das Bewusstsein, als Versuchstier erniedrigt worden zu sein, noch viel kränkender sei als eine Vergewaltigung. Dies zur Dimension dessen, worüber wir jetzt sprechen. Ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Buch ist, dass Sie kontrastieren das, was die Frauen sagen, und die Selbstdarstellung dieser Ärzte. Die hatten keinerlei Unrechtsbewusstsein, kann man das sagen?
Die hatten absolut kein Unrechtsbewusstsein. Das mag vielleicht so sein, dass sie das schon als Verhalten mitgebracht haben, dass sie auch als Arzt schon zuvor nicht besonders feinfühlig mit Patienten umgegangen sind, weil sie eben das nicht als ihre Aufgabe angesehen haben. Und wenn dann ein solcher Arzt noch eine bestimmte Disposition mitgebracht hat, wie beispielsweise Klauberg oder Schumann, die ohnehin auch schon in ihrem Privatleben zu einer gewissen Brutalität oder aggressivem Auftreten geneigt haben, dann hat sich das dann auch enorm verstärkt.
Auch dieser KZ-Arzt Eduard Wirz blieb ja ohne Reue. Also seiner Frau hat er geschrieben, dass er nicht wisse, was er eigentlich verbrochen habe. Er hat sich dann im September 1945 erhängt. Dieser Suizidversuch wurde bemerkt und am 20. September 1945 ist er an dessen Folgen gestorben. Klauberg ist in Untersuchungshaft, also vor Prozesseröffnung, gestorben.
Klauberg war 10 Jahre in sowjetischer Gefangenschaft und ist 1955 auf die Bemühungen von Adenauer in Moskau hin mit anderen Gefangenen zurückgebracht worden. Bemerkenswerterweise haben nicht staatliche Ermittlungsbehörden die Anzeige gegen ihn gestellt als Amtsträger, sondern die Anzeige hat der Zentralrat der Juden gestellt und einige Versuchsopfer von Klauberg, die mitbekommen haben, dass Klauberg zurückgekommen ist.
Und was ist mit diesem Horst Schumann geworden?
Horst Schumann ist nach dem Krieg zunächst wieder als Arzt tätig geworden. Und als er mitbekommen hat, dass Ermittlungen gegen ihn laufen und er möglicherweise verhaftet wird, er hat einen Tipp gekriegt und konnte sich rechtzeitig absetzen. Er war lange Jahre in Afrika, hat verschiedenen Diktatoren als Berater gedient im medizinischen Bereich. Letztlich wurde er dann ausgeliefert in den Mitte-60er Jahren. Es wurde ein Prozess gegen ihn eröffnet. Aber er hat es darauf angelegt, sich verhandlungsunfähig zu machen. Ihm ist gelungen, seinen Blutdruck derart in die Höhe zu treiben, dass der Prozess letztlich abgebrochen werden musste. Auch er ist nie verurteilt worden.
Herr Dr. Lang, was mich noch interessieren würde, Sie arbeiten wie viele Jahre jetzt an dem Thema?
An dem Thema sicherlich über 20, 30 Jahre und an dem Buch direkt vielleicht seit 2,5 Jahren.
Das muss einen doch unheimlich mitnehmen.
Das stimmt. Man kann davon nicht unbeteiligt bleiben. Wobei man ja insgesamt sagen muss, es gibt zwar einige Historiker, die ihre Forschung so betreiben, als würden sie von einem anderen Stern aus auf die Erde hinunterschauen. Also so sehe ich das nicht. Ich gehe sehr nah ran und beobachte aus der Nähe, was sich dort ereignet hat. Ich will es dann schon etwas genauer wissen. Und natürlich kann man davon nicht unbeteiligt bleiben, aber ich finde, das gehört dazu. Man sollte es nicht austreiben, sondern einfach zulassen.
Herr Dr. Lang, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich danke Ihnen auch für Ihre akribische Arbeit, die sicher eben, wie gesagt, auch viel emotionale Kraft gekostet hat. Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle, heute der Journalist Dr. Hans-Joachim Lang. Wir sprachen über sein Buch »Die Frauen von Block 10 – Medizinische Versuche in Auschwitz«, Hoffmann und Campe, 22,99 €. Nächste Woche der Erneuerer und was er liefert. Gast wird sein der FDP-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.